Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Einen schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier in unserem Podcast. Und natürlich, liebe Co-Moderatorin Martina in Wien, auch an dich herzliche Grüße. Moin!
Herzliche Grüße zurück, Erika, aus dem goldenen Herbst in Wien. Ich freue mich auf unsere heutige Episode mit unserem Gast, der manchen schon bekannt sein wird.
Wir sind heute wieder international, wir sind heute dachmäßig vertreten. Martina in Österreich, ich in Hamburg und unser Gast kommt aus der Schweiz, ist in Bern. Unser Farbexperte Stefan Leuenberger war schon mal bei uns in einer Folge zu hören und wir haben dich heute eingeladen zu einem ganz anderen Thema. Moin auch an dich, lieber Stefan, nach Bern.
Ja, guten Morgen, ihr beiden. Freut mich, dass ich hier wieder im Podcast sein darf. Ich habe mich sehr gefreut an der neuen Anfrage zu einem vergleichbaren anderen Thema, Wohnpsychologie. Ich stelle mich dann kurz nochmal vor, für die Hörer, die mich noch nicht kennen. Also ich bin, wie gesagt, aus Bern, Hauptstadt der Schweiz, habe ein Büro für Wohn- und Architekturpsychologie, Fachplanungen, und habe mich spezialisiert auf Farbgestaltung. Ich nenne mich Farbmoderator, nicht Farbgestalter, weil ich moderiere zwischen Raum, Architektur, den Bedürfnissen von Menschen und den Möglichkeiten von Farben und Materialien. Und in diesem Dreieck stehe ich in der Mitte und erkläre dann jeweils den einzelnen Akteuren, was eigentlich das Beste und so das Sinnvollste und das Schönste Ergebnis gibt.
Heute bist du aber nicht bei uns, weil wir über Farben und die Wirkung darüber sprechen wollen, sondern zu einem anderen Thema. Martina, es geht um gemeinsam wohnen und gemeinsam entscheiden.
So ist es. Und was braucht es denn, damit ein Gemeinschaftsprojekt wirklich funktioniert? Und welche Rolle spielt dabei die Architekturpsychologie? Und wie kann die Soziokratie helfen, Konflikte zu vermeiden und gute Entscheidungen zu treffen? Genau darüber wollen wir mit dir heute, Stefan, sprechen. Und du bist unseres Wissens in der Endphase eines Gemeinschaftswohnprojektes.
Und ich würde jetzt gerne mal die Frage stellen, was war eigentlich die Idee zu dem Wohnprojekt? Wie lange hat es gedauert von der Idee, von der Planung bis zum jetzt finalen Bau? Wann und wann, schlussendlich, wann werdet ihr denn einziehen können, Stefan?
Ja, die Vorfreude ist kaum noch auszuhalten. Es sind zwei Gebäude, die wir beziehen, die zusammen die Einheit bilden. Und das eine Gebäude wird am 27. November bezogen und das zweite am 11. Dezember kommen da die ersten Mieter rein. Die Vorfreude unter uns Genossenschaften ist riesig. Gibt noch zu tun, wie immer. Der Endspurt ist die hektischste Phase im Bauwesen. Die Idee zum Genossenschaftsprojekt kam 2018. Und zwar gab es da eine Baufläche in der Gemeinde Zollikofen in einem Vorort von Bern, die zur Bebauung freigegeben wurde, ursprünglich geplant für 4 Einfamilienhäuser. Und die Initianten der Genossenschaft hatten die Idee, das ist doch eigentlich Landverschwendung, da könnte man effizienter bauen und waren auch im alten Bereich tätig, haben da ein Projekt eingereicht für gemeinsames Altwerden und da entstand die Genossenschaft, das andere Wohnen 50 plus. Gemeinsam gesund altern, aktiv bleiben bis ins hohe Alter, verlassen der zu großen Einfamilienhäuser und Wohnungen zugunsten von Familien, ökologisches Wohnen, gemeinsam statt einsam, das waren so die Schlagideen.
Wie viele wart ihr denn?
Es waren alle über 50 dann dazu mal. Ursprünglich waren es 12 Leute. Von diesen 12 sind heute noch 4 wirklich dabei. Und aktuell sind wir 23 Personen.
Und wie viele Wohneinheiten?
17 Wohneinheiten und 23 Personen.
Ich habe das jetzt gleich gefragt, weil ich es interessant finde, von wegen Flächenverbrauch und so weiter, wenn du sagst, es wäre eine Fläche für 4 Einfamilienhäuser gewesen.
Genau.
Und jetzt habt ihr auch dieses Grundstück, 23 Wohneinheiten gebaut, muss man jetzt nicht mehr so viel dazu sagen.
Genau.
Ja, sehr schön. Finde ich auch einen guten Einwand, weil ich habe mir tatsächlich das Wort Landverschwendung hier eben auch notiert, weil ich dachte, was ist das für ein Wort, ja? Aber jetzt schließt sich natürlich der Kreis, in dem du das berichtest und du, Martina, nochmal nachgefragt hast. Ja, gut.
Stefan, du hast 2018 habt ihr begonnen. Ihr seid jetzt also seit 7 Jahren beieinander. 4 sind übergeblieben und hat sich ja natürlich jetzt eine Gemeinschaft gebildet und eine gewisse Identität und sozusagen so eine Wir-Kultur, wie man das oft erlebt in diesen Gemeinschaftswohnbauten. Kannst du uns ein bisschen was über eure Gemeinschaft und Motivation und vielleicht auch was so eure gemeinschaftliche Kultur in diesem Projekt betrifft erzählen?
Also Teile davon habe ich bereits angesprochen. Das ist das 50 plus, das gemeinsam statt einsam im Alter und aktiv bleiben bis ins hohe Alter. Das Ökologische ist also ein wichtiger Teil. Also wir sind eine autofreie Wohnsiedlung. Wir haben eine Einstellhalle für 44 Fahrräder mit Abfahrrampe und Schlüsselschalter. Alles identisch wie sonst bei den Autos für Fahrräder. Einen eigenen Raum für Fahrradanhänger und so weiter. Also das ist wirklich coole Geschichte. Die Umgebung wird dann auch, die Gartenanlage wird biodivers gestaltet, also naturnahe Bepflanzung mit einheimischen Pflanzen und Bäumen. Und was uns auch verbindet, ist das Gemeinschaftliche im Sinne von unterschwelliger und einfacher Nachbarschaftshilfe. Wo können wir einander unterstützen? Wo gibt es etwas auszuleihen? Wo können wir teilen? Es ist auch das Konzept des Gebäudes, ist eigentlich ein Co-Housing-Konzept im Sinne von, die Wohneinheiten sind minimalst groß, aber autonom. Ein eigenes Badezimmer, eine eigene Küche. Und wenn man dann mehr Raum braucht, sind dann die gemeinschaftlich genutzten Räume in den Häusern verteilt. Also ein großer Gemeinschaftsraum ist dabei, ein Fitnessraum. Die Waschküche als solches ist auch gemeinschaftlich und in den Mietzinsen ist auch enthalten das Benutzen des Gästezimmers.
Vielleicht
Nötig
besuchen wir
ist.
euch mal. Vielleicht besuchen wir euch mal, wenn es fertig ist. Weil das finde
Ja.
ich schon sehr interessant. Stefan, du sagtest jetzt gerade interaktiv und also auch über eure Gemeinschaft hinaus. Das heißt also auch, ihr denkt auch an Sharing und Caring in der Nachbarschaft, was ja auch
Genau.
ein wichtiges Merkmal ist für eine gute Wohnsituation. Wie da? Kannst du da konkret mal was benennen?
Jetzt im Aufbau ist einerseits die Werkstatt, die auch dazu gehört, dass jeder sein Werkzeug mitbringt, das er mitteilen möchte. Das gibt dann den gemeinsamen Werkstattraum. Es ist eine Schrankeinheit geplant mit den verschiedenen Spezialhaushaltgeräten wie Entsaftungsmaschine, wie Friteuse oder in der Schweiz natürlich Raclette und Fondue.
Ja,
Es sind so Sachen, die
schön.
man nur wenig braucht oder dann auch sonst speziell Getreidemühle ist so eine Einheit, auch solche Sachen. Aber es geht dann auch über unser Grundstück hinaus. Also wir möchten eigentlich auch den Gemeinschaftsraum öffnen für die Nachbarschaft, da Anlässe machen, zum Wissensteilen, was ist außen, was ist so, gemeinsamer Lebensmitteleinkauf und so weiter. Das sind alles so Projekte, die jetzt wirklich konkretisiert werden mit dem Näherrücken des Einzugstermins.
Ein Grund mehr, Martina, für uns da mal hinzufahren. So
Ja.
Raclette klingt irgendwie gut, finde ich, ne?
Bei dir muss man aufpassen, Erik, ob du nicht im Gästezimmer bleibst, dann, wenn es dir gefällt.
Ja, stimmt, das könnte passieren, weil ich bin eine große Anhängerin tatsächlich von solchen Projekten. Was ich aber scheue, ist tatsächlich diese lange Zeit, bis es soweit ist. Ja, also diese ganze Vorbereitung und so Planung, das ist mir, da bin ich zu ungeduldig, glaube ich. Du, Stefan, mit so einem Gemeinschaftsprojekt geht es ja also auch sehr um die Wohnbedürfnis oder das Wohnbedürfnis nach sozialer Interaktion. Gleichzeitig enthält es ja aber auch das Potenzial für Konflikte. Das stelle ich mir tatsächlich über diese lange Zeit auch nicht so einfach vor. Was hilft euch, damit umzugehen?
Also wir hatten bis jetzt immer monatlich ein Genossenschaftstreffen, um das Wir-Gefühl zu stärken. Wir hatten alternierend monatlich ein Abendtreffen oder ein ganztägiges Treffen zum Themenbesprechen. Das hat schon mal die Interaktion gefördert. Und jetzt dann mit dem Einzug ist natürlich, das Gebäude ist ein wichtiges Thema. Das Gebäude hat sehr gute wohnarchitekturpsychologische Qualitäten. Die Zonierungen stimmen von der großen Masse zur Reduktion. Von daher ist auch vom Gebäude her eigentlich beste Voraussetzungen, dass dann die konfliktfreieres Zusammenleben möglich ist, Rückzug ist in dem Sinn gewährleistet. Und wir haben verschiedene Rahmenbedingungen geschaffen. Wir haben einerseits die Soziokratie als Organisationsform gewählt für die Genossenschaft. Und wir haben innerhalb der Soziokratie haben wir einen Moderatorinnenpool gebildet, wenn es zwischenmenschliche Konflikte, die nicht direkt angesprochen oder gelöst werden können, diese Leute dann als Drittperson zum Konflikt hinzugenommen, berufen werden können. Das sind so Einheiten, die wir bereits jetzt nutzen und brauchen.
Ja, und ihr habt ja, wenn ihr gesamt, glaube ich, 12 Personen wart, anfänglich, war das richtig?
Genau.
Ja, da wollen, ist ja auch klar, alle mitreden und das ist ja auch demokratisch und das kann aber natürlich, das weiß man, viele Jahre dauern, bis es dann wirklich kurz vor Einzug steht. Sieht man
Ja.
auch an deinem Beispiel. Hattet ihr ein Architekturbüro mit an Bord und wenn ja, wer war denn das und wie waren die Erfahrungen mit der Partizipation der Entwicklung so eines Gemeinschaftsprojektes?
Ja, auf jeden Fall braucht es ein Architekturbüro. Also ich selber kam ja später dazu, wo das Projekt bereits stand. Und ich bin da wirklich auch erst eingestiegen, als ich gesehen habe, dass die Wohnarchitekturpsychologie vom Gebäude her auch funktioniert. Da hat eigentlich meine Vorgänger oder die Leute, die das gegründet haben, haben eine sehr gute Arbeit geleistet, waren da sehr sensibel unterwegs. Mitgestaltung war eigentlich nur in dem Sinn, dass sie sich im Vorfeld gut überlegt haben, was wollen wir, und einen Kriterienkatalog zusammengestellt haben, der dann drei Architekturbüros zugestellt wurden. Das ist eigentlich der einzige partizipative Schritt, der da gemacht wurde. In der Umsetzung dann war der Architekt mehr oder weniger autonom, bis ich dazu kam, und dann wurde es für ihn etwas unbequemer, weil ich dann natürlich mit meinem Wissen aus der Wohnarchitekturpsychologie gewisse Sachen nochmals in Frage gestellt habe.
Dazu würde ich jetzt gerne noch mal wissen wollen. Wir haben ja gehört, dass also gar nicht mehr alle 12, die gegründet haben, dabei sind, sondern es sind neue dazugekommen. Wie ist denn das mit diesem sozusagen mit diesem Katalog von Wünschen und von Bedürfnissen? Ist das dann noch mal über den Haufen geworfen worden?
Nee, eigentlich Entscheide aus der Vergangenheit, die wurden nicht wieder in Frage gestellt. Ich habe mir das angemaßt, gewisse Entscheide in Frage zu stellen, weil ich halt einfach im Sinne von, wie leben wir dann zusammen, gewisses Potenzial noch entdeckt habe in den Grundstrukturen, noch angepasst, nicht wirklich im Gebäude, aber dann in der Materialisierung noch angepasst. Was ich auch eingebracht habe, dass wir die Erstmieter können sich ihre Mietwohnung oder die Genossenschaftswohnung, die sie dann beziehen, in begrenztem Rahmen individualisieren in der Farb- und Materialwahl. Also ich habe drei Konzepte ausgearbeitet, die sich untereinander kombinieren lassen, und da habe ich dann von meiner Seite jede Mietpartei eingeladen, sich aus diesem Material- und Farbenpool ihre Wohnung zusammenzustellen,
Und du
sodass
hast sie
die.
aber dabei begleitet, oder bei dem Prozess?
Genau, ich habe ihn begleitet. Ich habe in dem Sinn auch Rahmenbedingungen geschaffen, dass es immer ein harmonisches Ganzen wird, gleich wie du kombinierst. Es bleibt in sich eine Einheit. Und so gibt es keine gleiche Wohnung. Es gibt eigentlich vergleichbare, aber nicht gleiche Wohnungen.
Ja, also eigentlich ist das so ein Wunschprojekt, würde ich fast sagen, nicht,
Ja.
Martina? Wirklich als Architektur- und Wohnpsychologe direkt, oder Beratung und Experte direkt sozusagen an der Entwicklung beteiligt ist und wirklich da eingreifen kann. Also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr spannend vor, wie das sozusagen sich entwickelt hat. Und ich frage noch mal gleich ganz kurz, Martina, ich frage noch mal eben ganz kurz, wie zufrieden sind denn deine Miteinziehenden?
Also die Freude ist eben groß und die Vorfreude ist riesig, gerade auch, weil sie diese mitgestalten konnten. Und sie sprechen wirklich von meiner Wohnung, meiner Farben, meiner Küche.
Ja, toll.
Und das ist wirklich, die Identifikation hat schon stattgefunden. So,
Ja,
das ist,
toll.
und sie malen sich Bilder aus, wo sie dann den Abend genießen und so weiter.
Sehr schön. Stefan, ich muss noch einmal auf dies eingehen, weil du ja gesagt hast, du als Experte für Wohn- und Architekturpsychologie hast dir dein Wissen damit eingebracht, zu einem Zeitpunkt, wo das Gebäude eigentlich schon gestanden hat. Und ihr seid ja ein Grüppchen von 12 Leuten gewesen. Jetzt habe ich von anderen, die Wohngemeinschaften so verwirklichen, gehört, Naja, die Wohn- und Architekturpsychologie, das haben wir so ein bisschen in Frage gestellt, ob man denn das genau beim Gemeinschaftswohnbau brauchen würde, weil ja die Leute ohnehin so genau wissen, was sie möchten, weil das so ein Prozess ist. Wie siehst denn du das?
Ja, das hat schon Aufklärungsarbeit gebraucht, dass ich da mit meinem Wissen auch Einfluss nehmen konnte. Also das Gebäude ist ja nicht gestanden, sondern das Projekt als solches hatte existiert. Ein großes Potenzial, das nicht gehoben wurde, ist die Eingangspartie. Sie haben im Vorfeld gesagt, Sie möchten sehr helle Wohneinheiten. Und da hat der Architekt die Eingangspartie zu den Wohnungen eigentlich ein riesengroßes Schaufenster gemacht. Einfach so quasi so breit, wie die Wohneinheit ist, 4,50 Meter breit, ist vorne die Eingangstüre, die ist nur ein Rahmen mit Glasfüllung und daneben ist ein vollflächiges Fenster. Genau, oh. Und da habe ich auch interveniert und gesagt, dass das zumindest die Eingangstüre müsste dann vollflächig Holz sein, dass man, wenn man einen Vorhang über das Fenster kriegt, dass man nicht die Tür gleich auch noch kaschieren muss. Alle hatten Angst, das wurde zu dunkel. Ich habe dann auch angeregt, das große Fenster mit einer Brüstung zu machen, dass zumindest unten so eine Trennsituation von was ist innen, was ist außen emotional auch gut spürbar
Gut,
ist.
gut.
Auch da war die Angst vor zu finsterer Einheit so groß, dass ich da nicht Einfluss nehmen konnte, auch mit einem großen Widerstand von Seite der Architektur, von der ästhetischen Geschichte heraus erfunden, dass ein Flickwerk, wenn es da nicht mehr so eine Materialeinheit an der Wohnung ist.
Hast du, Stefan, das gleich am Anfang, also als du sozusagen die Pläne schon gesehen hast, eingebracht oder wart ihr schon am Bauen?
Nee, schon bei den Plänen, also noch
Ah,
im
gut.
Planstudium wirklich zu einem Zeitpunkt, wo man es noch anpassen könnte. Ich habe es dann unterwegs auch immer wieder eingebracht. Ich habe zum Beispiel, als die Wohnungseingangstüren in die Projektphase kamen, zu den Kostenermittlungen und zum effektiven Werkvertrag vergab, habe ich nochmals eingebracht, dass man doch den Preis auch abholt, was kostet eine reine Holztüre. In der Idee oder der Vermutung, dass diese dann günstiger ist als die Glastüre. Das war dann eigentlich auch so, aber nur 200 Franken pro Türe und dann war es ihnen das dann auch wieder nicht wert,
Nein, klar.
auf Licht zu verzichten zugunsten 200 Franken an Land zu schaffen. Das war dann, ja, eben. Aber jetzt ist die große Diskussion unter den Mietern, was mache ich mit diesem Schaufenster? Gemeinsame Bestellung an Vorhängen, gibt es da Folien, was machen wir jetzt? Also es ist eingetroffen, was ich prognostiziert habe.
Ja, das hätte mich jetzt nämlich interessiert und ich habe mir gedacht, das wird sich erst feststellen lassen, wenn ihr dann alle eingezogen seid, aber offenbar ist es doch jetzt schon greifbar, ne? Dass man da hätte können anders drauf reagieren.
Genau.
Sehr
Gibt
interessant.
eine innere Befriedigung, aber es nützt dann halt gleich nichts.
Na, die Freude, denke ich, überwiegt sicherlich, wenn du dann deine Vorschläge machst und du
Auf jeden Fall.
merkst, dass es irgendwie dann auch ankommt und dass die Menschen es auch verstehen. Weil es ist ja, genau das ist ja unsere Arbeit, einfach so zu erklären und verständlich zu machen, um was geht es eigentlich in Räumen. Und vieles, was so von außen oder so auf dem Papier vielleicht toll aussieht, hat aber wenig mit den Bedürfnissen der Menschen zu tun. Also insofern ganz wunderbar, dass du da mit an Bord bist, Stefan.
Ein kleines Highlight, das ich dann einbringen konnte, war auf der Gegenüberseite, auf dem eigentlichen Balkon, Terrassenseite. Die sind immer so um eine Einheit links, rechts versetzt und dann hat man eigentlich vom darüberliegenden Balkon nach rechts oder links schauend auf die Terrasse gesehen. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht, da muss eine Abdeckung, ein Dach drauf, dass man da privat ist. Und das haben sie dann wieder sehr gut verstanden. Und wir haben auch keine übliche Sonnenmarkise, sondern wir haben Außenvorhänge. Und dann mit den Außenvorhängen hast du natürlich die Möglichkeit, nach links und rechts dann deine Privatheit zu erhöhen. Wirklich nur nach vorne oder die Vorhanggeschichte ist so groß, dass du eigentlich ein Kabäuschen basteln kannst mit ziehender
Sehr gut.
Vorhänge.
Sehr schön.
Und es ist
Das
flexibel, ne? Das ist auch schön. genau.
Das
Sehr
Thema,
gut.
Martina, hatten wir schon mal.
Ja,
Erinnerst du dich? Da
da
war ich,
hattest du dich so gewundert wie
genau,
hier,
ich
ne?
war im ersten Moment doch entsetzt, aber ich muss sagen, so bei der Erklärung jetzt macht es natürlich Sinn. So, kommen wir doch mal zu dem Thema Soziokratie. Denn du hattest ja gesagt, das hat euch sehr geholfen. Wir wissen, Strukturen können durch Soziokratie mit der Moderation helfen, Gleichwertigkeit sicherzustellen und zwischenmenschliche Spannungen im Entwicklungsprozess eines solchen Gemeinschaftsprojektes rauszunehmen. Wir arbeiten im IWAP jetzt inzwischen ja auch soziokratisch und wir drei, Stefan, Martina und ich, wir haben tatsächlich eine Zusatzausbildung gemacht, dürfen uns Soziokratie-Practitioner nennen. Stefan, erklär doch mal bitte anhand dieses Wohnprojekts, wie ihr gearbeitet habt, welche Arbeitskreise ihr eingerichtet habt und ob alle Gemeinschaftsmitglieder auch wirklich aktiv mitarbeiten oder gab es welche, die einfach nur zugeschaut haben?
Ja, Zuschauer gibt es immer oder aktivere und weniger aktive Leute, das ist ganz klar. Aber es ist uns gelungen, eigentlich jedes Genossenschaftsmitglied auch zu einer für sich in seinen Möglichkeiten aktiven Rolle Tätigkeit zu motivieren. Die Herausforderung bestand darin, dass wir auch halt rechtlich als Genossenschaft einen juristischen Vorstand brauchen und diesen zu integrieren in die Soziokratie. Das war, ist aktuell noch ein Prozess. Und wir haben eigentlich unterwegs haben verschiedene Arbeitsgruppen, verschiedene Kreise gemacht, die dann eigentlich als solches am Vorstand angedockt waren. Nicht im klassischen Sinn von einem Koordinationskreis im soziokratischen, sondern der Vorstand gleich Koordinationskreis und da hat es verschiedene Einheiten gegeben. Also es gab dann die Baukommission, das war ein Arbeitskreis. Und innerhalb der Baukommission gab es einen Arbeitskreis für Innenausbau und es gab einen Kreis für Gemeinschaftsbildung und da waren dann wieder Leute verantwortlich für Anlässe oder eben diese Moderationseinheit, wo bei Konflikten. Es gibt einen Kreis für Reglemente, Mietreglemente, Hausordnung
Ah,
und
okay.
So, oder auch Reglement. Es gibt zwei schöne Beispiele. Also eines finde ich immer wirklich toll. Was machen wir mit dem Rauchen? Wo ist Rauchzone und wo nicht? Und ist in den Wohnungen, wird da geraucht oder wird auf dem Balkon geraucht? Und da gab es eine riesen Diskussion, weil die einen sagten, ja, auf dem Balkon ist rauchfreie Zone. Und da hat die eine dann schon mit Austritt gedroht. Also wenn ich meine 5 Zigaretten im Monat nicht rauchen kann, wo ich will, dann trete ich gleich aus. Worauf
Wow.
dann die Reglementgruppe ein Nutzungskonzept entwickelt hat, das wir dann soziokratisch durchdiskutiert haben. Sie haben sich an WHO orientiert. Was ist ein durchschnittlicher Raucher? Und haben das alles vorgestellt mit dem Resultat, dass jetzt auf den Laubengängen darf geraucht werden. Jeder Tages- und Nachtzeit. Und auf den Balkonen ist auch rauchfreie Zone im Sinn von, dass man keine Geruchsbelästigung für den Nachbarn hat. Dass wirklich
Aha.
privat ein Rückzug ist, der dann nicht vom Nachbarn beeinflusst wird durch Zigarettenqualm oder was auch immer. Und das ist jetzt von allen mitgetragen, hat sich da wunderbar, die Wogen haben sich geglättet und das ist für mich so ein wunderschönes Beispiel für soziokratische
Ja.
Lösungsfindung.
Ja, genau. Da kann ich vielleicht das kurz einwerfen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die mit der Soziokratie nicht so vertraut sind. Das Besondere darin ist nämlich diese Entscheidungsfindung, die auf einem Konsens beruht. Und da ist es wirklich so, dass man eine Lösung sucht, mit der alle leben können. Das heißt, die alle mittragen, auch wenn sie nicht jetzt 100% die Lösung ist, die man sich selbst vorgestellt hat. Und so lange wird auch an dieser Entscheidung gefeilt. Das heißt, es gibt nicht wie in der demokratischen Entscheidungsfindung zum Beispiel eine 49 zu 51% Lösung, wo dann 49% total unglücklich sind mit der Lösung, sondern man tut so lange an dem rumarbeiten an dieser Entscheidung, bis sie wirklich für alle so gut ist, dass sie miteinander tragen und die Verantwortung dafür übernehmen. Und das finde ich richtig ein gutes Beispiel, weil da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es da zu ganz heftigen Diskussionen gekommen ist.
Genau, das war wirklich so und hat sich dann aber wirklich auch wunderbar entspannt.
Ja.
Ich würde noch mal weiterfragen, Stefan, wenn ihr dann eingezogen seid, das heißt, dann seid ihr ja mit Bauen und mit der Planung gar nicht mehr beschäftigt. Das heißt, dann seid ihr Wohnprojekt-Manager Bewohnende oder so. Und
Ja.
werdet ihr dieses soziokratische Prinzip beibehalten? Weil ich denke mal, es geht ja weiter. Dann kommen neue Aufgaben oder neue Ideen und neue Herausforderungen auch vielleicht an die Wohnungen, an das Gebäude oder an die Gebäude und an nachbarschaftliche Geschichten oder was weiß ich, vielleicht auch politische Dinge, die da Einfluss halten könnten. Habt ihr euch darüber schon beraten oder ist das sozusagen klar?
Nee, das ist beschlossene Sache, dass wir da bleiben bei der Soziokratie. Und jetzt ist aktuell auch die machen wir uns zukunftsfit im Sinne von, wir schauen nach vorne, die aktuellen soziokratischen Strukturen oder Nutzungseinheiten, wie sind die eben genau dieses Thema bauen, da fällt gewisses weg. Was ist dann die neue Struktur? Und da gibt es jetzt einen Entwurf der neuen Strukturgrammorganisation. Da gibt es grob gesagt einen Hauptkreisgebäude und Unterhalt, einen Hauptkreis Finanzen, Leitungskreis ist dann der Vorstand mit einer Delegierten und es gibt einen Kreis in Gemeinschaft und Leben zusammen mit Events und Schulungen, die dann auch politisch nach außen aktiv möchten sein und Kommunikation und so weiter. Das ist dann wieder alles frisch gebüschelt, aber wieder eigentlich die jetzigen Kreise da frisch zugeordnet. Von daher ist das jetzt ein Prozess, wo wir uns zukünftig machen. Ja.
Sehr schön. Wir haben hier ja schon öfter mal über verschiedene Formen von Gemeinschaftswohnen gesprochen. Und wir hatten hier ja auch schon mal in unserer Folge 45 die Initiative Weiterwohnen aus dem Vorarlberg, glaube ich, Martina, waren Sie, ne?
Ja,
Die hatten wir
richtig,
hier
ja.
zu Gast. Sie sind so ein Dachverband für Gemeinschaftswohnprojekte und unterstützen diese mit ihrem Wissen. Und auch mit Heinz Feldmann vom Wohnprojekt Wien haben wir ja schon öfter gesprochen und waren auch dort schon mal zu Gast. Heinz Feldmann bildet selber auch in der Soziokratie aus und unterstützt andere Wohnprojekte und Interessierte.
Ja, und im Rahmen dessen hat er jetzt mit anderen Kollegen und Kolleginnen einen lustigen Konsent-Joker auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich ein Kartenset für Leute, die Soziokratie üben möchte. Und da gibt es ganz tolle Erklärvideos dazu und über QR-Code weitreichende Erklärungen. Kennt ihr beide das?
Nee, ich weiß nur davon von dir, dass du berichtet hast, dass Heinz Feldmann das jetzt herausgebracht hat. Habe natürlich ein bisschen recherchiert, aber mich noch nicht genauer damit beschäftigt. Aber vielleicht bestelle ich mir mal eins. Weiß ich noch nicht genau. Und du, Stefan, hast du davon
Ja,
schon gehört?
ich kenne das Soziokratie-Spiel, sage ich mal. Das ist ein Joker. Ich habe bereits eines. Und ich war da in einem Seminar bei Heinz Feldmann, als er einmal in Zürich war. Da hat er eine Beta-Version mit uns durchgespielt. Das war ganz wirklich eine tolle Geschichte. Da hast du so Rollenspiele, wo du wirklich drin kommst und du erfährst da die Soziokratie in ihrer Wirkung nochmals ganz genau und ausführlich. Und durch das, dass sie verschiedene Szenarien haben, kannst du das auch dann auf Wohngemeinschaft fokussieren. Also es muss nicht einfach irgendwas sein, sondern es ist wirklich fokussierbar auf dein Thema, das du dann bearbeiten oder trainieren möchtest. Das ist. Und wir haben das große Glück, dass unsere externe Soziokratie-Beraterin, die wir noch haben, die Janine Brunci, die ist Co-Autorin von gewissen Szenarien, die in diesem Jokerspiel vorkommen. Also das haben wir eine direkte Verbindung zu diesem Jokerspiel. Darum habe ich auch schon eines, das ist persönlich von mir übergeben worden.
Also hast du schon mal anwenden müssen, weil du bist ja eigentlich nun über diese lange Zeit der Planung für euer Gemeinschaftsprojekt und auch jetzt im IWAP doch relativ geschult schon, was die Soziokratie angeht. Brauchtest du das noch oder ist das sozusagen ein hilfreiches Instrument für die anderen? Was würdest du sagen?
In gewissen Zeiten gibt es immer wieder Aha-Momente bei der Nutzung des Joker-Spiels. Und es ist eine sehr, sehr große Hilfe für eigentlich die Wissensvertiefung bei den Genossenschaftsmitgliedern, was die Struktur von Soziokratie ist. Also das Ziel ist ja dann, dass nicht nur wir, die ausgebildet sind, moderieren können, sondern dass eigentlich jede Genossenschaft und jedes Genossenschaftsmitglied mit der Zeit die Struktur versteht und auch als Delegierter und Moderator auftreten und einen Kreis leiten kann. Und für das ist es wirklich ein tolles Instrument, für eben in einem Rollenspiel zu üben und zu trainieren, was dann in Wirklichkeit stattfinden soll.
Ja, Ich denke, es ist auch Voraussetzung, wenn man möchte, dass es wirklich gut funktioniert, dass jeder bis zu einem gewissen Grad damit vertraut ist, was die
Ja.
Vorteile sind, nicht? Und wie man das
Genau.
eigentlich anwendet, nicht?
Ja, du, jetzt habe ich noch mal eine Frage, Stefan. Wenn es die Soziokratie gar nicht gegeben hätte bei euch, wie kann man sozusagen ein Wohnprojekt gut aufbauen, dass alle irgendwie mitgenommen werden und jeder Wunsch oder jedes Bedürfnis, da wo Menschen sich vielleicht auch manchmal nicht trauen, etwas zu sagen, gäbe es da eine Alternative?
Eine gleichwertige Alternative wäre mir nicht bekannt, die dann in der gleichen Effizienz gibt. Es gibt noch das Konsensprinzip, gibt es noch, aber das ist dann nächtelange Diskussionen. Wahrscheinlich wäre die Organisation der Genossenschaft wäre wahrscheinlich gut schweizerisch-demokratisch abgehalten worden, mit Mehrheit über Minderheitsentscheide und vielleicht mit einem offenen Briefkasten für Anregungen und irgend sowas. Aber das ist natürlich nie in diesem Maße dieses Mitwirken und diese auch als Identifikation dieses Mittragen des Projekts von allen Genossenschaftsmitgliedern. Das bedingt oder ist eigentlich, was wir heute haben, der Soziokratie geschuldet. Ja.
Du sagtest jetzt eben Konsensentscheidung. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal eben, Martina hat es ja schon angesprochen, so wie Entscheidungen getroffen werden, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz vielleicht diesen Begriff des Konsent und der Einwandmöglichkeit nochmal kurz schildern. Geht das?
Das Konsensprinzip, Konsens heißt, du musst mit der gefundenen Lösung voll und ganz zufrieden sein, eben Konsens gehen. Und in der Soziokratie gibt es den Konsent mit T am Schluss. Und das ist das Schöne, da ist jeder Konsententscheid ist zeitlich terminiert, was schon mal eine Hemmschwelle abbaut, dass man sich da eingeben, mitgehen könnte. Und der zu einem Konsent, ja, sagt man eigentlich, wenn man damit leben kann, man muss nicht 100% gleicher Meinung sein. Im Sinne von nicht perfekt, aber gut genug zum Ausprobieren. Und dieses Ausprobieren ist eben zeitlich limitiert, was dann auch viele zu einem Ja bewegen kann, weil sie wissen, in 2 Jahren wird es nochmal diskutiert, dann haben wir Erfahrung können, zurückschauen können, die Zukunft dann wieder neu entscheiden. Und das hat sich wirklich auch bewährt. Das ist wirklich toll, dass es eben dieses Konsensprinzip gibt.
Ja, und
Das
weil
ist
es auch
natürlich.
keine endgültige Entscheidung ist unter
Genau.
Umständen, sondern es lässt eben diese Lücke offen, dass man sagt, man kann das noch einmal begutachten nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, das nimmt bei vielen auch Druck raus, nicht?
Absolut, ja. Das ist wirklich dieser Druck, der da wegkommt und dieses für immer und ewig. Das ist
Ja,
wirklich
ja.
eine schöne Geschichte, dass es da
Genau.
etwas weicher und organischer und dynamischer wird. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Stefan, du darfst zum Schluss unserer Episode noch einen Appell loswerden, wenn du möchtest. Also vielleicht für andere Wohnbauprojekte oder andere Gemeinschaftsformen, wenn du magst.
Ja, also mein Appell für andere Gemeinschaftsprojekte ist, möglichst früh in der Entwurfsphase die Wohnarchitekturpsychologie mit einbeziehen. Das gibt dann Qualität in den Bau, das gibt Qualität Zusammenleben und ist die Grundlage von konfliktfreierem Zusammenleben. Und dieses konfliktfreie Zusammenleben wird, wie ich es jetzt erlebe, mit soziokratischer Organisationsform nochmals gestützt. Also das kann ich per Stand heute und ich denke auch in 3 Jahren vollumfänglich unterstützen. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Elemente, dass die Bedürfnisse geachtet und die Menschen auch als Menschen mitgenommen werden im doch technischen Prozess des Bauens.
Ein Gemeinschaftsprojekt ist ein soziales Experiment in gebauter Form.
Genau.
Ist so, genau.
Ja,
Ja,
sehr
ich hoffe, dir, liebe Zuhörerin, hat diese Episode gefallen. Hinterlass uns gerne einen Kommentar dazu oder auch schreib uns, wenn du Fragen hast. Und wie immer findet ihr natürlich alle weiterführenden Infos bei uns in den Shownotes auf unserer Website wohnsinn-und-raumglück.com. Und dir, lieber Stefan, ein herzliches Dankeschön in die Schweiz. Und ich sage
danke
jetzt
euch.
mal schon Baba aus Wien und Baba nach Hamburg, liebe Erika.
Ja,
Ja, danke dir auch,
danke euch
Stefan.
beiden. Und in dem Sinne, tschüss zusammen aus der Schweiz.
Herzlichen Dank auch von mir, Stefan, und an dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für dein Interesse. Und bis in 14 Tagen wieder, bleib uns treu, hab eine gute Zeit und tschüss.